Ja, Erntedank. Heute wird es um Saat und Ernte gehen und, da ich Hannes gerade aufstehen sehe, es gibt auch Teenager-Bibellesen. Also wenn ihr was anderes wie meine Predigt wollt und euch noch jung genug fühlt, dürft ihr einfach runtergehen. Wir wollen ja nicht diskriminierend sein irgendwie. Ja? Also dürft ihr einfach mit Hannes runter in den Jugendraum, er liest mit euch zusammen Bibel. Genau, Erntedank. Es geht um Saat und Erntedank ist ja dieses Jahr ganz spannend, also für uns Königsbrunner. Schwabmünchner haben es ein bisschen leichter gehabt, die hatten nur dicken Regen, aber so ab Oberottmarshausen hier rüber und die Bobinger, uns hat es ja ganz schön erwischt mit dem Hagel und es hat uns vor Augen gemalt, wie Saat und Ernte ganz schnell anders aussehen kann und ich beneide keinen Landwirt. Was in meinem Hochbeet ist, ist für mich wirtschaftlich recht unrelevant. Die Apfelbäume, um die ist ein bisschen schade. Aber wir haben erlebt, wie abhängig wir sind von einem Gott, der versorgt. Auch wenn wir uns um Saat und Ernte kümmern können, ist zwischen Saat und Ernte in meinem Fall gerade nur ein Und, aber doch recht viel. Mir ist wieder deutlich geworden, wenn ich über Erntedank nachdenke, das ganz Einfache. Und vielleicht setzt mancher gleich da nach 2 Minuten und denkt sich, sag mal was Neues. Ich sag's trotzdem. Was braucht es, damit wir heute Erntedank feiern können? Es muss gesät werden. Es müssen sich Leute die Mühe machen, wir sind ja oft Generation Supermarkt, aber es müssen sich Leute die Mühe machen, sich überlegen, wann der richtige Tag ist, den Boden entsprechend vorbereiten, sich überlegen, auf welchem Boden was wachsen kann und es säen. Manchmal schon Jahre im Voraus, weil Äpfel erntet man nicht im ersten Jahr. Das sind so die Kleinigkeiten. Also es muss gesät werden. Auch wenn wir oft in unseren Breitengraden den Eindruck haben, es gibt doch jedes überall und alles ganzjährig. Gurken wachsen ganzjährig, oder? Bei den meisten schon. Auf dem Tisch. Aber es ist spannend. Also es muss gesät werden. Das, was man ganz schnell übersieht, es muss wachsen. Wie gesagt, da gibt es schlaue Leute, viele davon haben mittlerweile studiert, also das Bild vom einfachen Bauern ist eigentlich total überholt. Die meisten sind Agrartechniker und haben wirklich studiert. Überlegen, was man tun kann, damit das am besten funktioniert. Aber keiner kann wachsen lassen. Wir können alles dazu tun, es optimieren. Im kleinen Stil geht das noch leichter, im großen Stil ist das schon ganz schön schwierig an manchen Stellen. Aber wir haben es nicht in der Hand an der Stelle. Und dass wir heute hier so viel haben, haben wir natürlich vielen von euch zu verdanken, die es hierher geschafft haben. Manche hat es gekauft, manche hat es selber gezogen. Aber wir haben es vor allem Gott zu verdanken, der wirklich dieses Wunder geschenkt hat, dass all unser Tun nicht umsonst war, auch wenn es durch den Hagel an vielen Stellen umsonst war. Da ist vieles kaputt gegangen, wo nicht wiedergebracht werden kann. Und so ist Wachstum doch ein gigantisches Geschenk. Und dann fehlt trotzdem noch ein letztes, da können wir wieder was tun. Es muss geerntet werden. Ja, das Zeug kann auch vergammeln. Mir ist es dieses Jahr tatsächlich mit gelben Tomaten passiert, dass ich mal darauf gewartet habe, dass sie noch gelber werden. Oder eigentlich, dass sie rot werden, bis ich gecheckt habe, dass gelbe sind. 2 haben schon die Schnecken erwischt in der Zeit, weil ich das Schild nicht gescheit lesen konnte. Ja, also es muss auch geerntet werden und den richtigen Tag und die richtige Stunde zu finden, dass es dann nicht vergammelt am Feld oder im Lager, da ist auch wieder viel Know-how gemacht. Also ich habe wirklich Respekt vor unseren Agraringenieuren oder auch vor den einfachen Bauern, Landwirten, Gemüsepflanzern und Ähnlichen. Vielen, vielen Dank euch, die ihr heute hier sitzt oder die ihr vielleicht diese Predigt jemals hören werdet, dass ihr euch da jedes Jahr so reinhängt, wir schätzen es viel zu wenig in Deutschland. Das muss man ehrlicherweise gestehen, also ich zumindest. Von daher, es muss geerntet werden und es steckt viel drin. Und wenn ich mir das so deutlich mache und dann diese wunderbaren Sachen hier sehe, dann kommt Dankbarkeit in mir hoch. Und das ist wirklich das Erste, was ich uns heute Morgen ganz natürlich mitgeben will. Dankbarkeit. Und einen zweiten Gedanken will ich dann noch hinterher tun und sagen, Saat und Ernte ist nicht nur was ganz menschlich natürlich, sondern auch ein geistliches Prinzip. Aber wir fangen mit der Dankbarkeit an. Dankbarkeit. Wenn ich diese 3 Schritte anschaue, dann merkt man, wie viel Arbeit dahinter steckt. Und wer selber seinen Gemüsegarten oder vielleicht doch den großen Acker hat, der weiß es haargenau. Wie viel dahinter steckt, wie viel Logistik, wie viel man vordenken, mitdenken umdenken muss, damit das Ganze überhaupt sein kann. Und das eine ist ja, wie gesagt, das Kurzfristige. Ich sähe Karotten, ich ernte Karotten. Radieschen geht noch besser, Gräs ist am leichtesten. Aber schwierig wird ja wirklich diese Logistik, wenn ich sage, ich will schöne Oliven genießen. Das sind Jahrzehnte. Ich komme ja aus einer Ecke, wo auch Mittelfranken den Weinbau versuchen. Also ich finde, sie schaffen es auch ganz gut. Auch Rebsorten wachsen nicht von heute auf morgen und so ein Weinberg will lange kultiviert werden, bis er richtig gut Frucht bringt. Da steckt Mühe und Arbeit über Jahre und Jahrzehnte drinnen. Säen und Ernten braucht Verstand, Erfahrung, Liebe, Hingabe und Gnade. Ein Gott, der dem Ganzen eben das Nötige schenkt, was nicht in der Hand liegt. Und ich finde es jetzt Wahnsinn, nach dem Hagel, wie die Natur innerhalb von wenigen Wochen Dinge getan hatte, wo ich gedacht habe, gut, jetzt haben wir halt ein Dreivierteljahr Herbst. Stimmt nicht, wir haben jetzt schon Frühling. Ob das Auswirkungen fürs nächste Jahr hat, fragt die schlauen Leute unter uns. Ich habe keine Ahnung, aber ich bin wirklich erstaunt, in wie wenigen Wochen die Natur auch so einen krassen Rückschlag verkraftet hat. Das ist für die Landwirte viel härter wie für die Natur. Weil die, für die steckt jetzt ein Jahr Arbeit oft, also nein, für die ist ein Jahr Arbeit tot. Also von daher, falls ihr einem begegnet, fragt ihn doch mal, wie es ihm dieses Jahr geht, betet für ihn, drückt ihm euren Dank in diesem Jahr besonders aus in der Königsbrunner Ecke hier. Aber wie viel Wunder Gottes ist nötig und wie viel menschliche Arbeit steckt da drinnen und wie schätzen wir es wert? Weil es liegt zu wenig in unserer Hand. Ich weiß nicht, wer das immer wieder versucht. Ich bin ja nur so äußerst minimalistischer Gärtner. Aber auch ich entdecke, manchmal sät man was und es kommt gar nichts. Manchmal bin ich auch selber schuld, habe das Gießen vergessen oder zu wenig Dünger oder so. Aber manchmal machst du alles richtig und es passiert trotzdem in diesem Jahr nichts. Oder Apfelbäume. Ein Jahr hast du 5 Äpfel, das nächste Jahr hast du 5 Kisten Äpfel von einem Baum oder mehr. Das steckt nicht in meiner Hand. Da kann ich nichts richtig oder falsch legen, sondern es ist Geschenk. Und ich finde es so cool, dass unser Gott gesagt hat, ich will immer wieder schenken. Und von daher will ich, bevor wir weitergehen in dieser Predigt, wirklich auch sagen, jetzt halten wir mal inne. Und wenn du nach vorne schaust, ich gehe dann weg, das ist das nicht so Schöne heute, aber wenn du nach vorne schaust, was weckt das in dir? Ich hoffe, kein Neid. Es könnte ja auch passieren. Aber merk dir das mal und halt das mal fest. Wie gesagt, wir haben einen Gott, der auch versprochen hat. Ich habe euch nur einen Vers an der Stelle für das Thema Dankbarkeit mitgebracht. Solange die Erde besteht, soll es immer Saat und Ernte, Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht geben. Eine Sache, die Gott ganz am Anfang der Bibel uns mitgegeben hat und festgehalten hat. Und ich finde es ein Wunder und ein Geschenk, dass Gott sich dran hält, auch wenn wir uns immer wieder daneben benehmen als Menschen. Und ja, an manchen Punkten frage ich mich auch, stimmt das wirklich? Weil so gut wie uns geht es nicht jedem Teil der Welt, sondern das sind Hungersnöte, das sind noch schlimmere Missernten, oder so große Dürren, dass gar nichts mehr geerntet werden kann. Aber global gesehen muss ich ehrlich zugeben, es gäbe genug. Wir schaffen es nur, es nicht an die richtigen Stellen zu bringen. Bei uns vergammelt es oft und wir haben in Überfluss, woanders fehlt es. Mich macht es total dankbar, was wir für einen Gott haben, der immer dafür sorgt, global gesehen, dass wirklich genug da ist für uns alle. Und ich möchte jetzt Mut machen, dank mal Gott bewusst für 3 Punkte, wo du erlebt hast, dass er dich versorgt, in einem stillen Gebet. Dafür soll einfach noch mal ein kurzer Moment Zeit sein. Dankbarkeit, der erste Punkt. Der zweite ist das geistliche Prinzip. Saat und Ernte als geistliches Prinzip. Da will ich uns mit hineinnehmen, weil Paulus das gemacht hat. Ich habe euch 2 Texte, aber vor allem einen Text aus dem Galaterbrief mitgebracht, wo es auch um Saat und Ernte geht. Aber Paulus das nicht nur auf das bezieht, sondern noch viel, viel weiter. Meint nur nicht, ihr könntet euch über Gott lustig machen, denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Wer sich nur auf sich selbst verlässt, den erwartet der ewige Tod. Wer sich aber durch Gottes Geist führen lässt, der wird durch ihn ewiges Leben empfangen. Lasst uns also nicht müde werden, Gutes zu tun. Es wird eine Zeit kommen, in der wir eine reiche Ernte einbringen. Wir dürfen nur nicht vorher aufgeben. Solange uns noch Zeit bleibt, wollen wir allen Menschen Gutes tun, vor allem aber denen, die mit uns an Jesus Christus glauben. Also Paulus nutzt hier dieses Bild, Saat und Ernte, was uns ganz bewusst heute vor Augen steht, und überträgt das ins geistliche Leben. Und jedem Hobbygärtner ist klar, nur was ich säe, kann ich ernten. Und nur wenn ich säe, kann ich überhaupt was ernten. Also ich kann mich lange vor mein Hochbeet stehen und das, wir nennen es Unkraut, manche nennen es auch nützliche andere Kräuter, bewundern, wenn ich nichts sähe, werde ich da nur Dinge ernten, die Gott irgendwie wachsen lässt. Das ist total logisch. Und hier sagt er im Galaterbrief, ja, dann überleg das aber auch mal für den Rest deines Lebens. Also wenn du mehr als Karotten willst, dann musst du mehr säen. Wenn du dir wünschst, dass in deinem Umfeld deiner Familie Freundlichkeit herrscht, übersetze ich jetzt, dann musst du vielleicht Freundlichkeit säen, damit sie irgendwann aufgeht, zurückkommt, um einen Gedanken zu nennen. Und er ist ziemlich hart in Vers 8 und sagt, wenn ich mich nur um mich drehe, ganz selbstsüchtig, dann hat das Auswirkungen auf die Menschen um mich herum, sagt Paulus ganz knallhart, und auch auf mich, für die Ewigkeit gedacht. Also Paulus ist da mal wieder recht derb. Aber wir leben ja in einer Gesellschaft, in der ganz viele Menschen davon ausgehen, wenn jeder auf sich schaut, dann ist doch auch für jeden gesorgt. Gott sei Dank gibt es andere auch. Aber so die Gesamtgesellschaft tendiert immerhin mehr dahin zur Vereinsamung. Jeder guckt auf sich, jeder guckt, dass es mir gut geht. Und eine Partnerschaft gehe ich ein, wenn sie mir was bringt. Und wenn die Familie mir nichts mehr bringt, dann gehe ich meinen eigenen Weg. Das erleben wir leider in unserem Umfeld immer wieder und immer öfter. Und die Statistik ist da recht grausam. Wenn ihr das in eurem Umfeld nur nicht so erlebt, dann könnt ihr einfach noch dankbarer sein, weil es Gnade ist, wirklich Gnade ist. Wir erleben es auch an anderen Stellen. Ehrenämter sind immer öfter unbesetzt. Also Vereine ringen darum, dass Leute sich ehrenamtlich engagieren in leitenden Positionen und im ganz normalen Alltag. Auch wir in der Gemeinde merken das. Die Gesellschaft guckt lieber nur für sich oder für die Familie, aber Zeit für die Gesellschaft zu opfern, das passiert nicht mehr ganz so oft. Und ich bin mir sicher, wir werden die Folgen irgendwann davon leider ernten. Auf Dauer gesehen. Vereine werden sterben, manches wird nicht mehr möglich sein, weil es eben nicht alles mit Geld möglich ist. Weil wir nicht für alles bezahlen können. Und auch als Gemeinde haben wir immer wieder diese Herausforderung, nur um das mal nebenbei zu merken. Weil wenn jeder sich einbringt, ist es wenig. Wenn aber wenige sich viel einbringen, dann wollen die irgendwann auch nicht mehr. Oder können irgendwann auch nicht mehr. Also das ist was, wo wir merken, da haut Paulus in eine Kerbe, die gilt für Christen wie fürs ganze Volk, in Deutschland zumindest. Vielleicht mag das in anderen Ländern besser sein, ich kenne mich da nicht so gut aus. Aber es hat was damit zu tun, was wir geistlich säen und ernten. Das, was wir tun, wie wir uns verhalten in dieser Gesellschaft, in dieser Gemeinde, in unserem Miteinander, das ermöglicht Dinge oder verhindert Dinge. Also was wir säen, ernten wir auch. Wenn wir uns einbringen, dann kann was daraus entstehen. Wenn wir sagen, wir bringen uns gar nicht ein, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn auch wenig entsteht, weil andere vielleicht die gleiche Entscheidung treffen. Und klar, ich bin sehr, sehr dankbar, dass viele unter uns es anders leben, weil sonst gäbe es die Gemeinde hier überhaupt nicht mehr. Muss man ganz ehrlich sagen. Bringt mich auch in eine Dankbarkeit, dass viele von euch bereit sind, wirklich zu geben, zu säen, sich einzubringen mit dem, was sie haben, an Zeit, an Kraft, an Ressourcen, ja auch an Geld. Vielen, vielen Dank dafür, das ist ein Segen. Und nicht alles, was im ersten Moment total uneigennützig scheint in unserer Welt, ist völlig selbstlos. Also ich merke das dann immer, wenn viele manche Leute rumschreien und sagen, hier bei der politischen Ecke oder bei der Bewegung, das ist das Maß der Dinge und wir retten die Welt, dann denke ich mir, die Welt hat Jesus gerettet, Gott sei Dank. Das müssen nicht wir erledigen und trotzdem müssen wir uns hinterfragen, wo ist unser Punkt, den wir dazu beitragen, weil das, was wir tun, hat Auswirkungen. Und auch wir Christen sind gefährdet, vor allem auf uns selber zu schauen. Das ist nämlich das, was uns die Welt vorlebt an vielen Stellen und das ist auch das, was uns einer, der nicht Gott heißt, glauben lassen will, dass ich der Mittelpunkt der Welt bin. Also erwischt euch dabei. Das sind unbequeme Fragen, die Paulus hier stellt, aber es hat Konsequenzen. Und Paulus sagt nicht nur, es hat Konsequenzen für das, wie wir hier miteinander agieren, sondern er sagt ganz klar, das hat Konsequenzen auch für deine Ewigkeit. Ob du dich nur um dich selber drehst oder ob du eben auch den Mut hast, den Blick auf den Gott zu schenken, der dich beschenkt, leitet und führt. Also er drückt es dann so aus, Vers 8 ist es, wer sich aber durch den Geist Gottes führen lässt, der wird durch ihn ewiges Leben empfangen. Und das Coole an dem Satz finde ich, wer sich von Gottes Geist führen lässt, das steht nicht, wer perfekt ist, wer alles richtig macht, sondern da steht nur, wer den Mut hat zu sagen, okay Gott, du darfst mich führen, du darfst mich an die Hand nehmen und dann gucken wir mal, was rauskommt. Das ist für mich das Befreiende, auch wenn es herausfordernd ist, weil ich dann nicht mehr im Mittelpunkt stehe, sondern ich Gott und seinen Heiligen Geist auch in meinem Leben in den Mittelpunkt stelle. Das hat dann Auswirkungen, zum einen für die Ewigkeit, aber zum anderen auch, und wenn wir jetzt wieder zu Saat und Ernte kommen, zu einer Ernte hier in dieser Welt. Vers 9, lasst uns nicht müde werden, Gutes zu tun, es wird eine Zeit kommen, in der wir reiche Ernte einbringen. Und wer jetzt die Bibel ein bisschen kennt, der weiß, dass dieses Bild nicht von Paulus kommt mit Saat und Ernte, sondern schon von Jesus, der davon gesprochen hat, dass wir auch ernten dürfen. Und damit meint er, dass Menschen erkennen, wer Gott ist. Dass sie merken, dass Gott nicht nur irgendwas ist oder gar nichts, wie Teile unserer Welt in Deutschland denken, die sagen, Gott gibt es doch gar nicht, sondern dass es der Gott ist, der mit uns durchs Leben geht. Dass es der Gott ist, der an deiner Seite ist. Egal, wie himmelhoch jauchzend oder wie zu Tode betrübt du gerade im Moment bist. Ernte heißt, Menschen erkennen das. Das ist nämlich Geschenk Gottes. Da können wir säen, da können wir vielleicht auch mit Leuten drüber reden, da können wir Leute einladen, da können wir vieles tun. Wachsen muss Gott lassen. Aber wir dürfen manchmal ernten, wir dürfen miterleben, wie Menschen das erkennen und sich ihr Leben verändert und sie merken, wie beschenkt sie sind. Und auch hier gilt, jetzt bleibe ich wieder in dem Bild, nicht alles sind Radieschen und Gräser. Wir wünschen uns ja oft, ich sähe, also ich gehe heute zu meinem Nachbarn, erzähle ihm von Gott und morgen erkennt das. Das wäre doch cool, oder? Also ich würde mich freuen. Aber mancher ist eher so ein Olivenbaum und seit 50 Jahren rennt einer hin und wir finden immer noch keine Frucht. Ja? Manches braucht Zeit. Und Gottes Zeithorizont ist nicht immer unserer. Und wir durften als Gemeinde in diesem Jahr, wenn ich das letzte Jahr nehme, auch geistlich ernten. Wir hätten uns natürlich mehr gewünscht. Die geistliche Ernte würde vielleicht nicht so groß aussehen, aber da stehen einzelne Leute, von denen ich weiß, sie haben Gott ganz neu erkannt. Von denen ich weiß, sie sind Schritte mit Gott gegangen und haben gemerkt, dass es nicht an ihnen liegt und sich eine neue Last aufgebürdet, sondern dass es an einem Gott liegt, der sie trägt. Und es hatte Auswirkungen für sie und für ihre Familie. Lasst uns das nicht übersehen und lasst uns dafür genauso dankbar sein, wie für das, was wir offensichtlich sehen. Weil wir einen Gott haben, der auch da wachsen lässt. Auch wenn es vielleicht manchmal länger dauert. Und ja, vielleicht denkt sich ja manche, wie redet denn der Armin da über mich? Ich bin doch kein Same und ich bin doch nicht irgendwie nur so irgendwas. Ich bin doch ein Mensch. Ja, es ist ein Bild, okay? Aber wenn du hier sitzt und dir gerade denkst, ich weiß gar nicht, wie das mit Gott ist, dann sitzt du vielleicht hier, weil jemand in dich so einen Samen reingeworfen hat und weil du merkst, okay, irgendwas in mir ist komisch, ich keime gerade, würde ich mal sagen. Und dann ist da vielleicht noch viel Weg, bis du Frucht bringst, ja, bis du Gott mehr kennengelernt hast. Aber ich will dir Mut machen, geh diesen Weg Stück für Stück weiter. Lass diese kleine Pflanze in dir drin wachsen und vielleicht hast du Zweifel, vielleicht hast du Ängste, vielleicht hast du Sorgen, wo du sagst, ich weiß nicht, ob ich mich darauf einlassen will, auf diesen Gott. Ich möchte dir Mut machen, komm auf einen von uns zu, auf mich nach diesem Gottesdienst oder auf viele andere, die hier sitzen und die du vielleicht kennst und von denen du weißt, die sind schon länger mit Gott unterwegs. Und schmeiß deine Zweifel hin und lass uns zusammen staunend gucken, wie Gott in deinem Leben was tun will. Das ist auch Wachstum. Und das hat Auswirkungen für dich auf die Ewigkeit. Nicht nur auf dein Hier und Jetzt, sondern wirklich viel, viel weiter. Eine Dimension, die wir ganz oft übersehen. Aber an der Stelle will ich auch dich fragen, die du heute hier sitzt, was sähst du geistlich? Also das eine ist ja vielleicht, was säst du in deinem Garten, können wir später gern auch drüber reden, aber was säst du geistlich? Hast du dir bewusst überlegt, dass du auch geistlich für Menschen betest? Was weitergibst von dem, was du erlebt hast, was säst du geistlich? Ich will diese Frage noch mit einem Bibeltext aus dem 2. Korintherbrief unterstreichen, wieder Paulus, der nochmal das Bild von Saat und Ernte benutzt. Ich bin davon überzeugt, sagt Paulus, wer wenig sät, der wird auch wenig ernten. Wer aber viel sät, der wird auch viel ernten. So soll jeder für sich selbst entscheiden, wie viel er geben will, und zwar freiwillig und nicht aus Pflichtgefühl. Denn Gott liebt den, der fröhlich gibt. Er kann euch so reich beschenken, ja mit guten Rate zu überschütten, dass ihr zu jeder Zeit alles habt, was ihr braucht. Und mehr als das, so könnt ihr euch auch noch anderen auf verschiedenste Art und Weise Gutes tun. Den Text habe ich nochmal mitgebracht, um klarzumachen, es geht nicht um den Wettstreit, wer am meisten sät. Darum geht es nicht. Und trotzdem geht es um ein Prinzip, wo wieder der Glaube ganz anders tickt wie die Welt. So wie wir es oft gelehrt kriegen. Gelehrt kriegen wir, wer viel gibt, der hat viel abgegeben. Punkt. Kein Wunder, dass er nichts mehr hat. Selber schuld, wenn er nicht auf sich aufpasst. Das ist so in etwa das, was wir meistens um uns herum mitkriegen. Gott sagt aber, wer viel gibt, dem werde ich viel zurückgeben. Ein geistliches Prinzip, das funktioniert nicht wie ein Kaugummiautomat. Ja, also wenn ich oben einen Euro reinstecke, dann kriege ich nicht immer unten einen Euro wieder raus. Aber manchmal kriege ich auch 2 Euro zurück bei Gott. Auf ganz anderen Wegen. Also Gott beschenkt, und ich habe das ganz oft erlebt, dass da, wo ich Vertrauen hatte und gesagt habe, okay, ich gebe noch ein Stückchen mehr ab von dem, was du mir anvertraut hast, sei es Zeit, sei es Geld oder anderes, dass Gott Wege gefunden hat und ich mir denke, ich habe nichts davon vermisst. Manches habe ich ganz praktisch zurückgekriegt, manches wirklich in materiellen Werten, Geldscheine habe ich selten zurückgekriegt. Und doch habe ich es immer wieder erlebt, dass, und ich möchte euch da wirklich Mut machen, sowohl geistlich wie auch anders, Gott viel zuzutrauen und zu säen und zu erwarten, dass er wachsen lässt und dass er Ernte schenkt und du selber nicht zu kurz kommen wirst, genauso wie wir es wieder erlebt haben, dass wir dieses Jahr nicht zu kurz gekommen sind. Und das traue ich mich ganz pauschalierend für uns alle zu sagen. Es ist ein geistliches Prinzip. Wer sät, der wird ernten, weil Gott beschenkt. Wer gibt, dem wird gegeben, weil Gott gibt. Und das ist eine Herausforderung, die ich im ersten Teil der Bibel im Alten Testament entdecke, die mich wirklich sehr herausfordert. Denn die Israeliten wurden von Gott ganz praktisch herausgefordert bei Saat und Ernte. Gott hat zu ihnen gesagt, ihr sät 6 Jahre lang und ich versorge 7 Jahre lang. Im 7. lasst ihr das mit Saat und Ernte und ich versorge euch trotzdem. Das ist eine Sache, an die habe ich mich noch nicht herangetraut. Aber es macht deutlich, in wie krassen Dimensionen Gott bei Saat und Ernte denkt. Viel größer, als wir es denken können, auch beim Versorgen. 2 Gedanken, die ich euch heute mitgeben wollte. Der erste ist wirklich Dankbarkeit. Staunt noch länger über diesen Tisch. Staunt darüber, wie beschenkt ihr seid. Auch über Dinge, die euch vorhin eingefallen sind, die 3 Gedanken, wo ihr sagt, dafür bin ich Gott wirklich dankbar. Anita hat uns ja gesagt, ist sogar psychologisch sinnvoll. Ich sage, das ist auf ganz anderen Ebenen noch viel sinnvoller, weil wir nämlich merken, wie beschenkt wir sind. Und das Zweite ist aber auch wirklich dieses Prinzip von Saat und Ernte als geistliches Prinzip. Wir dürfen in dieser Welt den Unterschied machen, wenn wir den Mut haben zu säen. Und hört nicht auf, weiterzugeben und zu verschenken an eure Zeit, eure Liebe, eure Geld und auch gute Worte, auch wenn nichts zurückkommt. Weil mancher braucht vielleicht auch 40, 50 oder 70 Jahre, bis was zurückkommt, aber erwartet, dass Gott wachsen lässt. Und vergesst dabei nicht, dass das Wichtigste, und ich habe nochmal ganz bewusst, nicht das Und zwischen Saat und Ernte ist, sondern das Wachstum, das Gott schenkt. Ich habe das ganz bewusst auf der nächsten Folie so richtig dick gemacht. Ich glaube, es ist die nächste Folie. Saat und Ernte gehören zusammen, aber was sie zusammenhält, ist das, was Gott zwischendurch schenkt, das Wachstum. Ich gebe euch noch ein bisschen Zeit, danke Erik, dass du die musikalisch untermalst, in der ihr einfach nachdenken könnt über das, was ihr euch mitnehmen wollt oder über eine der Fragen. Aber die Fragen sind nicht das Wichtigste, sondern das, was Gott euch mitgeben will. Gott segne euch. Amen.